Ich war happy, als ich das Programm gelesen habe. Erstmal schönen guten Tag von mir. Ich bin seit gestern wieder in Deutschland. Ich hatte 30 Grad 2 Monate lang.
Wir auch hier. Bis gestern.
Ich habe auch schon mal gesehen. Ich rief meine Frau an, dann sagte sie mir, ja, hier ist auch genauso warm. Das war letzten Monat, glaube ich, irgendwann. Also, ich friere ein bisschen heute. Aber ich bin froh, ich bin der Einzige mit Jacke. Ich wollte nicht auf die Art auffallen. Ich habe den Schal schon abgezogen. Ich bin seit gestern wieder in Deutschland. Und ich hatte mich schon... Wann hast du die Anfrage geschickt? Wer kann am 5. und am 19. Ich wusste das immer noch nicht. Also Gott, bring schon was. Das wird wahrscheinlich nicht so in der Liebe sein. Und das war es auch nicht. Galaterbrief. Freut mich. Warum? Ich liebe den Galaterbrief. Weil der Galaterbrief etwas ist. Also diejenigen, die sich mit meinen Predigten in den letzten Jahren befassen, müssten wissen, dass es 3 Bücher gibt, die immer wieder kommen. Also nicht immer wieder, aber des Öfteren. Der Galaterbrief, der Römerbrief und der Hebräerbrief. Also strukturell sind der Galaterbrief und der Römerbrief ähnlich. Die sind auch vom selben Autor. Beim Hebräerbrief ist es stilistisch ähnlich, aber strukturell auch. Und deswegen finde ich den Hebräerbrief als gute Ergänzung zu den ersten 2. Die reden nämlich von dem einen und selben Thema. Errettung durch Glauben. Also, ich habe mir gedacht, ich schreibe mal ein bisschen wenig. Und ich habe ein wenig geschrieben. Da sind dann nur 8 Seiten. Deswegen dachte ich, nein, da sind nicht 8, da sind 6. Und in den 6 sind auch noch die Predigtexte drin, also so schlimm ist es nicht. Wir sind ganz schnell fertig. In 2 Stunden sind wir durch. An wen ist der Galaterbrief gerichtet? Im Unterschied zu den meisten Briefen von Paulus, oh, das ist super hier, man kann sie so richtig abstützen. Das ist, wow, super, das ist passende Höhe zu. Wie im Homeoffice, du hast irgendwas. Dein Tisch ist zu tief, dann legst du irgendwas drauf. Also bei mir ist es so im Homeoffice. Und dann stütze ich mich dann ein bisschen einseitig auf mein Regal. Aber hier kann ich sogar beide Hände benutzen. Sehr entspannt. Also die 2 Stunden halte ich schon durch. Im Unterschied zu den anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat, ist der Galaterbrief nicht an eine spezifische Gemeinde gerichtet, sondern an eine Region, Galatien. Und da, historisch gesehen, wen das interessiert, da gibt es ja so ein paar alte Karten, da kann man erkennen, wo Galatien früher war. Aber man schätzt den Brief so um die 50 nach Christus geschrieben, für die, die sich sowas interessieren. Und wenn man nach dieser Annahme geht, dann müsste eigentlich der Brief von Paulus an die Gemeinden, darunter waren auch Gemeinden, die man in der Bibel findet, also Ikonion, Lystra, die sind ja so in dieser Gegend gewesen. Und der Brief ist, das ist ganz wichtig, an nicht-jüdische Christen gerichtet. Das ist wichtig. Denn der Hebräerbrief ist an Juden, an Hebräer gerichtet. Dieser hier ist an die Heiden-Christen gerichtet. Das sind also Menschen, die haben Jesus angenommen, die kannten das Gesetz vorher nicht. Ich erzähle euch das Ganze, weil das eine wichtige Rolle spielt. Also die Adressaten sind nicht-jüdische Christen. Und da werde ich Stück für Stück durch die ersten 2 Kapitel gehen. Aber am Anfang in der Übersicht schmeiße ich ein bisschen Verse vom 1. bis zum 6. Kapitel. Aber am Ende geht es zu den ersten 2, denn die Kapitel danach behandle ich in 2 Wochen, wenn ich wieder dran bin. Könnte ich nächste Woche, aber ich bin nächste Woche nicht dran. Ah, ist ja gut. Da freut sich meine Frau. Also, Kapitel 4, Vers 8. Steht ja schon da. Früher, warum sage ich, es ist ein nicht-jüdische Christengericht, ich möchte es nachweisen. Paulus schreibt mir die Galater, früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dienten ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und ihr wart deren Sklaven. Also sind Menschen, Sie kannten Gott, Jesus nicht. Sie hatten auch kein jüdisches Gesetz und sie hatten einfach ihre alten Bräuche. An die ist dieser Brief gerichtet. Aber zu welchem Anlass schreibt Paulus dieser Brief? Anlass dieses Briefes, wenn man diesen Brief liest, dann sieht man gleich, Paulus schreibt, weil er gehört hat, dass Christen aus dem Gesetz, also Juden, die Jesus angenommen haben, die sind nach Galatien, sind von Gemeinde zu Gemeinde gegangen und haben dort dafür gesorgt, dass die Nicht-Juden jüdische Bräuche annehmen und umsetzen. Und er war ja ziemlich angefressen. Man könnte ein anderes Wort benutzen. Findet man in Kapitel 5, Vers 2, in Kapitel 6, Vers 12. Und da gibt es auch wahrscheinlich irgendwelche Anlehnungen an die Tora. Also die sollten sich nicht nur durchschneiden lassen, sollten auch noch das Gesetz in Ganze, das mosaische Gesetz berücksichtigen. Interessant, was man sich so alles ausdenkt als jüdischer Christ. Also die im Kapitel 5, im Vers 2 steht, lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Weil er gehört hat, man hat euch gesagt, ihr sollt euch beschneiden lassen. Ihr wisst ja, die Juden, Männer sind beschnitten. Die Nicht-Juden, die meisten Deutschen gehören dazu. Männer nicht beschnitten. Wir werden die Kontrolle, keine Kontrolle führen heute, aber ist ja so. Ne? Also ihr müsst mir schon glauben, dass es so ist. Zumindest was die deutschen Männer sagen. Und da steht auch im Kapitel 6, im Vers 12, Leute, denen es nur um ihr Ansehen und ihre Geltung vor Menschen geht, bedrängen euch, ihr müsstet euch noch beschneiden lassen. Dabei haben sie nur Angst, verfolgt zu werden, wenn sie sich einzig und allein zum gekreuzigten Jesus Christus bekennen. Es ist so, die Christen, die jüdischen Christen, wurden von den Juden, die keine Christen waren, verfolgt. Um nicht negativ aufzufallen, haben sie natürlich deren Bräuche weiterverfolgt. Und als Christ, wenn man dann mit Juden zu tun hatte, war man besser dran, wenn man wie die Juden handelte. Deswegen dachten sie, und deshalb sagt Paulus, die, die euch sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen, das mosaische Gesetz, zusätzlich zu eurem Glauben noch leben, die haben Angst davor, von anderen Juden so zu leben wie authentische Christen. Und deswegen wollen sie das auch von euch, aus Angst. Ihre Motivation ist verkehrt. Die Juden Christen, also die Juden, die Jesus angenommen hatten, die waren mit ihrer mosaischen Glaubenserweiterung sehr erfolgreich. Wenn sie es nicht gewesen wären, hätte Paulus diesen Brief wahrscheinlich nicht geschrieben. Er steht im Galater im ersten Kapitel, Vers 6. Ich bin immer noch bei der allgemeinen Betrachtung, um das in den ganzen Kontext zu situieren und dann gehen wir weiter. Aber die Frage ist, zu welchem Anlass schreibt Paulus diesen Brief? Ich wundere mich, wie schnell ihr Galater, euch von dem, von Gott abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Man merke, Gott ruft zum Glauben. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch an dem anderen Evangelium zu. Das erste Mal, dass ich diesen Vers gelesen habe, als Christ, ist er mir gar nicht aufgefallen. Euch wahrscheinlich genauso wenig. Heute, wenn ich den lese, frage ich mich, wie wir Christen in den vielen Gemeinden und Prägungen, die existieren, so tun können, als wäre das nicht existent. Also dieser Satz sagt, wenn ihr euch dem Evangelium nicht zuwendet, was ihr von mir, Paulus, bekommen habt, dann wendet ihr euch einem anderen Evangelium. Später mehr dazu. Denn das ist wichtig. Nun, wir sind am Anfang. Das ist ja so die Intro. Wer es geschrieben? An wen das gerichtet ist? Zu welchem Anlass? Nun, gehe ich auf die Motivation des Schreibens ein. Schon zu Beginn, also die Verse 1 bis 5, Kapitel 1, Verse 1 bis 5, setzt Paulus Akzente, theologische Akzente. Der ist ja Theologe, also setzt er theologische Akzente. Paulus sagt erstmal, wer ist, er sagt, ich, Paulus, bin nicht von Menschen zum Apostel ernannt worden. Jesus hat ja, bevor Paulus Christ wurde, Apostel gehabt. Die sind mit ihm gegangen. Paulus gehörte ja nicht dazu. Und weil er nicht dazu gehörte, konnte er gar nicht von irgendeinem aus dieser Gefolgschaft in irgendeiner Form bekannt sein, geschweige als Apostel genannt werden. Er sagt, ich, Paulus, bin nicht von Menschen als Apostel berufen worden, sondern durch Jesus Christus und Gott. Wow. Stellt euch mal vor, stell mich hier und sagt, ich, Lasso, predige heute gar nicht so, weil ich das eingeplant und mit der Christin vereinbart habe, sondern weil Gott Jesus extra für mich da in diese Position gestellt hat. Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, leicht angebildet. Ne? Aber Paulus schreibt es sogar. Ja, er ist nicht von Menschen zum Apostel berufen worden. Er sagt, im ersten Kapitel, im ersten Vers, der fängt wirklich so an. Wer bin ich, Paulus? Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Ich füge im Kopf allein hinzu. Und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich finde das cool. Stell mal, du gehst so hin, du stellst dich mal vor. Ja? Ich bin der Robert. Ja? Und dann geht es ja los. Ja? Neugeboren, von Gott extra ausgesucht und so weiter und so fort. Ich bin Gottes Kind, Königskind. Da werde wahrscheinlich, wenn es eine Vorstellung ist, in einer Businessrunde eine andere Wirkung haben als sowas. Aber warum tun wir das als Christen, frage ich mich. Wir sind doch Gottes Kinder. Dann sage ich, ja, wer bin ich? Du bist ja so Koulibaly. Nein, muss er sagen. Wer bist du tatsächlich? Wir trauen uns ja nicht. Da ist eine der Sicht des Vorbild. Nun, Paulus ist also in seiner Berufung unabhängig von menschlichen Autoritäten. Komplett unabhängig. Indem Paulus die entscheidenden Bekenntnistraditionen zitiert, das sind ja die Verse 3 bis 4, legt er zugleich das Fundament für seinen eigenen Standpunkt zu dem Konflikt hier, worum es eigentlich in diesem Schreiben geht. Verse 3 und 4. Gnade sei mit euch, der grüßte Paulus, ja. Und Friede von Gott, das war die Tradition, wie man früher noch geschrieben hat, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat. Aha, es situiert ja schon die Lage. Also, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist ein klares Bekenntnis. Ich grüße euch im Namen desjenigen, der einen Auftrag erfüllt hat. Der hat dafür gesorgt, dass eine Person, Jesus Christus, für uns gestorben ist zur Vergebung unserer Sünden nach Gottes Willen, seines Vaters. Also das situiert schon den Vater, den Sohn und das Werk in einem Satz. Und grüßt dann hinterher im Gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Das ist so ein Standard in solchen theologischen Strukturen, das nennt man Doxologie. Paulus wendet sich dann sofort, aber so war deutlich und scharf gegen seine Gegner, die ein anderes Evangelium verkünden. Ich hatte gesagt, das wird der Kern dieser Aussagen sein. Die Annahme eines anderen Evangeliums bedeutet eine Abkehr von Gott. Es ist eine Verfälschung des Evangeliums Christi. Ich benutze bewusst solche Worte, ich werde sie gleich erläutern. anderes Evangelium, Evangelium Christi. Also im Sinne von Paulus, es ist ja gar kein Evangelium, was die anderen gehört haben. Konsequenterweise folgt etwas Schlimmeres. Paulus sagt, wenn jemand ein Evangelium predigt, das nicht das ist, was ich euch predige, dann predigt er ein anderes Evangelium. Und dafür gibt es einen doppelten Fluch. Galater Kapitel 1, die Verse 6 und 9. Hier sehen wir gleich, nach dem netten Gruß und so weiter, holt er die Peitsche hervor. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch, hätte ich hier groß schreiben sollen, hat er Gott euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt gar kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Nächste Folie. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, du bist meine Meinung, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Ich vereinfache das folgendermaßen. Erstens, die Rettung geschieht allein aus Glauben an das Werk Jesu Christi am Kreuz. Punkt. Glauben, nichts anderes. Aus Gnade empfangen wir in Christus, also durch dieses Werk, das neue ewige Leben, den Heiligen Geist, und wir werden Kinder Gottes genannt. Am Anfang ist ein Werk, danach folgt der Glaube an dieses Werk und wir bekommen einen neuen Status. Kinder Gottes aus Glauben. Man merke, zu dem Zeitpunkt sind wir weder gut noch besser. Wir glauben nur. Wir sind genauso schweinig in unseren Gedanken wie davor, aber wir wechseln den Stand. Wir sind neu geboren. Aus Glauben, nicht aus Taten. Glauben geschieht im Kopf und im Herzen. Handeln ist eine Aktion. Hier geht es nicht um Aktion, hier geht es um Empfangen. Jede Änderung oder gar Ergänzung dieser Glaubensbotschaft stellt eine Abkehr vom Evangelium Christi dar und hat zur Konsequenz die Verfluchung des Verkünders. Reden wir nicht so oft, ne? Wir Prediger haben ja eine große Verantwortung. Es steht geschrieben, das Evangelium ist neugeboren aus Glauben, nicht aus Taten. Es ist wichtig, weil so viele Menschen immer denken, die müssen erstmal sauber sein, bevor sie zu Christus kommen und sich zu waschen. Versteht ihr die Analogie? Man kann nicht sauber, wenn man sauber ist, braucht man Jesus nicht. Man kommt dreckig, es gibt sogar Gedanken dahin führen, dass man sagt, wenn man sündigt, geht der Heilige Geist von einem weg, steht zwar nicht in der Bibel, und man denkt sich das. Du musst ja sauber sein, aber der Heilige Geist geht da, wo es dreckig ist. So Sünden und all die ganzen Verbrecher, die Jesus will, niemals zu ihm finden. Denn die sind da, wo sie sind, ist nie sauber. Übrigens, und ganz ehrlich, wo wir waren, bevor wir Christ geworden sind, war auch nicht sauber. Wir waren vielleicht nicht da irgendwo im Dreck sichtbar, aber zumindest gedanklich schon. Also, ist das... Ja, sehe ich also. Im Römerbrief, deswegen ist es wichtig, dass man das richtig betont. Glaube geschieht als Konsequenzhandlung, als Annahme eines Werkes. Und dann empfangen wir. Wir tun nichts, um etwas zu verdienen, sondern wir empfangen etwas im Glauben. Und dann empfangen wir den Heiligen Geist und den Status des Gottes Kindes. Im Römer, immer noch Kapitel 1, steht in den Versen 16 und 17, ich lese. Ich habe zwei Versionen mitgebracht. Die eine ist die richtige, die andere gefällt mir besser von der Struktur her, also lese ich beide. Schlachter, in der 2000er Version steht: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn die ganze Zeit reden wir davon, was das Evangelium ist. Das Evangelium und die anderen Evangelien. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, selbstverständlich, Christus ist ja unter den Juden erschienen. Dann auch für den Nichtjuden, hier genannt den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, also in diesem Evangelium von Christus, es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In der neuen Genfer Übersetzung steht: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium ist nichts anderes, definiert von der Bibel, ist Gottes Kraft. Und diese Kraft bringt jedem ohne Qualifikation. Es spielt keine Rolle, ob du Ehebrecher bist, ob du homosexuell bist, ob du Kinderschänder bist, ob du was. Ich gebe befugte Themen an, die uns Christen beschäftigen. Ja? Gehst du fremd? Hast du was auch immer? Lebst du in einer nicht ähnlichen Beziehung? Und bla bla bla. Wir sind so sichtbar, so pharisäisch, wenn es darum geht, andere zu verurteilen. Dabei sind wir selber gar nicht so rein. Hier steht das Ganze nicht. Das heißt nicht, du musst erstmal ein exemplarisches Leben führen, bevor du. Hier steht, das Evangelium ist Gottes Kraft, ist nicht unsere Kraft. Gottes Kraft, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Es gibt keine weitere Qualifikation fürs Evangelium. Das ist das Evangelium. Und das ist das, was Paulus predigt. Das nennt er das Evangelium von Christus. Ist das nicht so interessant, dass Gott unsere Standards einfach bricht, unsere Denkweisen? Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gottes seine Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit zeigte er uns. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt demjenigen oder derjenigen zugute, die ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Geht's klar? Deswegen sagt man, gute Botschaft. Weil leicht zugänglich, das ist eine gute Nachricht. Es geht gar nicht darum, dass du so super feiner Mensch bist, bevor du errettet bist. Es geht schlichtweg nur darum, dass du glaubst an Jesus Christus, dass du ihn annimmst und dass er dein Leben verändert. Wenn du einem Menschen, dem es nicht gut geht, sagst, es gibt einen Gott, der keine Vorbedingungen stellt, der bereit ist, dich aus deinem Drecksloch zu holen, ohne dich zu verurteilen. Denn wir Menschen sind sehr schnell verurteilen. Du riechst nicht so gut, du bist nicht so angekleidet, du passt ja gar nicht in unser Milieu, du bist ja nicht wohlhabend genug oder du bist schlichtweg schwarz. Ja, das ist mein Fall. Schon mal erlebt. Du kriegst die Wohnung nicht, weil du gar nicht so aussiehst wie wir. Und das sind alles so Sachen, die wir Menschen tun, und dann gehen wir Samstag oder Sonntag oder sonst wo in die Kirche oder in den Hauskreis, fühlen uns besser als andere. Der Gerechte ist derjenige, der glaubt und glaubt, durch den Glauben das ewige Leben empfängt. Nicht, weil er besonders ist, sondern schlichtweg, weil er glaubt, dann ist er gerecht. Gott sieht dich als gerechten Menschen, wenn du an das Werk seines Sohnes glaubst. Mehr ist nicht das Evangelium. Ich habe Juhu erwartet, weil das eure Konstrukte im Kopf eigentlich runterbrechen sollte. Ich bin ein gerechter Mensch, weil ich an Jesus Christus glaube. In Galater Kapitel 1, die Verse bis 10, bis Kapitel 2, Vers 21, gibt ja so eine Art Autobiografie von Jesus, Entschuldigung, von Paulus, in so seinem Jesus-Modus. Es ist eine Autobiografie des Paulus. Paulus beschreibt sich, wie er war. Gesetztreuer Jude, Pharisäer, unter Pharisäern, Doktor der Theologie, Verfolger der Gemeinde Gottes und irgendwann Christ geworden auf dem Weg nach Damaskus. Er beschreibt seinen Werdegang und er schreibt auch, er empfing das Evangelium durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das haben wir eingangs auch schon mal schön gesehen. Gott hat ihn durch seine Gnade, durch Gottes Gnade zur Mission unter Nichtjuden definiert, auserwählt. Du gehst dahin, wo die anderen nicht gehen, nämlich zu den Nichtjuden. Und Paulus hat seine Verkündigungstätigkeit unabhängig von der Jerusalemer Gemeinde angefangen. Der war 3 Jahre unterwegs und ich denke, der ist auf dem Weg nach Damaskus, lernt dort, macht dann eine besondere Erfahrung, wird Christ. Der rennt nicht zurück nach Jerusalem, sondern fängt gleich an, in Arabien das Neue, was er erlebt hat, weiterzugeben. 3 Jahre später kommt er zurück nach Jerusalem und lernt Petrus kennen. 3 Jahre ist er schon weg. Da ist er schon bekannt, man hört ja von ihm, der uns früher verfolgte, der macht jetzt das, was wir tun. 3 Jahre vergehen. Da sieht man im ersten Kapitel, in den Versen 11 bis 24, da ist diese Geschichte erzählt. Ich habe die Verse 11 und 12 hier da für euch. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. 14 Jahre später, nach diesem ersten Treffen mit Petrus, kommt er, also Paulus, wieder nach Jerusalem zurück. Dieses Mal nicht alleine, sondern er ist begleitet von Barnabas und Titus. Und Titus ist ein unbeschnittener Heidenchrist. So einer wie wir. Und was passiert, wenn er so landet in Jerusalem unter Judenchristen? Da gibt es natürlich Spannung. Was, da ist einer, der ist ein Christ und der ist ja nicht wie wir, der ist ja nicht beschnitten, der muss sich beschneiden lassen. Das war ein richtiger Klatsch. Und da müsste, sie sind dem nicht gefolgt. Und Paulus beschreibt diese Christen als Falschbrüder. Das ist schlimm. Das heißt, unter uns, unsere Gemeinden sind nicht besser als die Gemeinden davor. Sie meinen es gar nicht schlecht. Sie glauben, dass sie richtig sind in ihrer Einstellung. Diese Mischung aus Glauben und Hintergrund, Kultur, Prägung, führt sie dahin, wenn sie können sich gar nicht vorstellen, dass was ihre Väter und Vorväter gelebt haben, das ganze mosaische Gesetz, dass das plötzlich Makulatur ist. Also denken sie sich, das muss doch einen Sinn haben. Wir können das einfach nur so hinschmeißen und jetzt nur noch diesen Jesus nachgehen. Was ist mit dem Schabbat? Was ist mit den ganzen 613 Gesetzen? Schmeißen wir die einfach über Bord? Und deswegen meinten sie, da müssten die anderen Nichtjuden auch das mitleben, was sie schon die ganze Zeit von ihrem Wesen, von ihrer Kultur her kennen. Und dann wollen sie, dass Titus, der gar keiner ist, von denen das auch mitmacht. Und da gibt es natürlich Streit. Und Paulus sagt, das sind Falschbrüder. Die predigen das Falsche. Galater 2, Vers 4. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen. Wohlgemerkt, sie sind Brüder, aber sie sind falsch. Mit Eindringlingen, oh, das wird noch schlimmer, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Freiheit vom Gesetz, versteht sich. Freiheit vom mosaischen Gesetz und von all den Zwängen. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Da wird ja das präziser. Paulus, wo bin ich schon fertig? Mit vier Seiten immer noch. Paulus wurde nun aufgefordert, nachdem der hat gesagt, machen wir nicht. Klar, wer weiß ja, was er hat und wofür er unterwegs ist. Da sind ja 3 Jahre gewesen, nochmal 14 Jahre, da sind 17 Jahre außerhalb von Jerusalem, außerhalb von diesem ganzen Konstrukt. Er hat etliche Gemeinden gegründet, darunter auch diese hier. Deswegen schreibt er sie an und sagt, das und das und das ist vor euch schon mal passiert. Und dann lasse ich mich nicht von irgendwelchen Jerusalemer Falschbrüdern noch sagen, wie ich mein Christsein zu leben habe. Zumal ich mein Evangelium und mein Apostelamt gar nicht von Menschen empfangen. Direktleitung zum Obersten, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was ich tue. Paulus wurde nur aufgefordert, die haben natürlich gesagt, okay, das geht nicht, an die Armen zu denken. Es gab natürlich in Jerusalem Diskussionen dieser Art, da müsste Petrus ab und zu mal auch mitwirken, ich spare euch das Ganze, könnt ihr gerne selber lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 15, da seht ihr das. Paulus wurde nur aufgefordert, an die Armen zu denken. Sprich, er sollte in den Gemeinden, die er gegründet hat, dafür werben, dass sie eine Kollekte einsammeln für die Armen in der Jerusalemer Gemeinde. Große Glaube, aber kein Geld. Ne? Es gab auch in dieser Passage, die ich jetzt angehe, über diese Biografie, diese Autobiografie, denn er schreibt sie ja selber über sich. Da gab es ja so einen Zwischenfall zwischen Paulus und Petrus. Den nennt er Kephas. Kephas hatte ja einen Aufenthalt. Er kam zu Besuch nach Antiochia. Und der hat ja selbstverständlich in Antiochia mit den lokalen Christen Gemeinschaft gehabt. Die haben zusammen gegessen, zusammen gefeiert und so weiter. Nach dem mosaischen Gesetz kehren Juden bei Nicht-Juden ein. Sie gehen nicht mal in deren Haus, geschweige mit denen zu sitzen und essen. Das ist undenkbar. Das hat ihn gar nicht gestört. Er hat es so lange gemacht, bis Besuch aus Jerusalem, wieder in Jerusalem, kam also von Juden, die Christen geworden sind. Und sobald die da waren, die wurden auch gesandt vom Bruder von Jesus himself, nämlich Jakobus. Jakobus war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Da schickt ein paar Leute, sollen mal gucken, wie die Gemeinde in Antiochia funktioniert. Da ist ja der Petrus, schönen Gruß von mir. Kaum sind sie in Antiochia, ups, der Petrus kennt die Nichtjuden nicht mehr. Der isst sie nicht mehr, der frequentiert sie nicht. Der ist einfach für die nicht mehr erreichbar. Und das bekommt, dass er dadurch handeln andere Leute genauso wie er, die mit Paulus unterwegs waren. Und das stößt ihn ziemlich sauer auf den Paulus. Und der stellt Petrus, ich liebe diesen Typen, öffentlich zu reden. Der macht das nicht unter 4 Augen, wie wir hier. Man muss ja schon den Seelenzustand des Armen. Nein, das ist ein Leiter. Der war mit Jesus unterwegs. Und der ist ja immer der Erste, der ist ja über Wasser gelaufen. Wenn einer Jesus kennt und das Gottes Sohn ist, dann Petrus. Also wird er so richtig öffentlich gerade gebogen. Gott sei Dank, da hat er noch nicht die Gemeinde verlassen. Und der hat schon mal 3-mal gesagt, den kenne ich ja gar nicht. Wie der, wie Jesus, den kenne ich nicht. 3-mal in derselben Nacht. Er weiß, wo er herkommt, der wird die Gemeinde nicht verlassen. Da steht in Galater 2, die Verse 11 bis 16. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Denn er war im Unrecht. Das ist ja cool, ne? 2000 Jahre später lesen wir hier über diese Blamage. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, als er Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab. Also der hat sich nicht zurückgezogen, das ist wirklich. Die kenne ich nicht. Sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. So nennt Paulus die Juden, die Christen geworden sind. Er fürchtete die aus der Beschneidung. Der identifiziert sie mit ihrem Zustand. Und auch die übrigen, das sagt ja, wie wenig er von deren Haltung eigentlich so gehalten hat. Ne? Der befürchtete die aus der Beschneidung. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm. Der beschreibt, es ist eine Wertung. Er beschreibt Petrus jetzt öffentlich als Heuchler. Heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Der hat nicht gesagt, jetzt gehe ich zu ihm, jetzt sind wir zusammen, jetzt knallt's. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir, nächste Folie, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Damit, es hat eine Konsequenz, wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt wurden. Passiv, nicht aktiv. Irgendeiner rechtfertigt uns. Deswegen sind wir gerechtfertigt aus Glauben und nicht aus Werken des Gesetzes. Werke sind nicht in der Lage, Menschen zu gerechten zu machen. Man muss es immer wieder Christen sagen. Unsere Werke können uns niemals den Himmel verdienen lassen. Egal wie gut oder wie schlecht sie sind, wenn wir Christus angenommen haben. Damit wir, ich wiederhole das, was hier in Blau ist, hoffentlich in Blau, ja, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt wurden und nicht aus den Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Kein Fleisch. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau, kein Wesen kann sich durch seine Werke vor Gott in irgendeiner Form rechtfertigen. Nur sein Glaube an das Werk des Kindes Gottes am Kreuz von Golgotha. Nur das. Ich glaube, ich habe einen Schub verdient. Adrenalin. Sieh das her. Aufregung. Versteht ihr, warum ich diesen Brief mag? Der ist einfach so cool. Da ist Wahrheit drin, da ist Musik. Da drin sieht man, warum Glaube eine gute, eine frohe Botschaft ist. Zwei Grundwahrheiten. Ich denke, das reicht für heute. Aber ich möchte euch an zwei Grundwahrheiten erinnern. Erstens. Wir sind als Sünder geboren. Geboren. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Sünde begangen. Trotzdem waren wir Sünder. Warum? Weil wir einen Vorfahren haben, nämlich Abraham. Und Abraham hat schon dafür gesorgt, dass wir seinen Zustand aus seiner Handlung empfangen und erben. Abraham ist der Grund, warum wir Sünder sind. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen. Habe ich Abraham gesagt? Ah. Adam. Ihr hört ja teilweise zu. Ne? Nicht Adam. Teilweise. Adam. Adam ist der Grund, warum wir da sind. Fängt mit A an, ich mach's falsch. Adam, komischerweise, ist nicht das erste Mal, dass es mir passiert. komisch. Also Adam, nicht Abraham, ist der Grund, warum wir Sünder sind. Denn wir kommen ohne sündhafte Handlung zur Welt und trotzdem sind wir mit diesem Makel versehen. Das zeigt ja schon, dass der Grund nicht die Handlung ist, die Aktion, sondern dass Gott viel mehr mit unserem Zustand beschäftigt ist, als mit dem, was wir tun. Zweitens, wir werden zu gerechten Menschen, das ist jetzt die Zusammenfassung dessen, was ich die ganze Zeit erläutert habe, beim linearen Kommentar. Wir werden zu gerechten Menschen, nicht weil wir gut sind oder gar gute Werke vollbringen, sondern alleine, weil wir an das Rettungswerk Jesu Christi glauben, 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 glauben. Das nennt Paulus das Evangelium von Christus. Alles andere hat damit nichts zu tun. Diese Rechtfertigung aus Glauben und die daraus resultierende Freiheit der Christen aus dem Gesetz ist auch eine Befreiung aus der Sünde. Denn es ist so, da wo Gesetz ist, herrscht Sünde. Gibt es kein Gesetz, dann gibt es keine Sünde. Und um uns zu befreien, muss Gott uns aus dem Gesetz, aus dem Raum des Gesetzes rausnehmen, damit wir befähigt werden, über dem Gesetz zu sein. Das Gesetz sagt, liebe deinen Nächsten. Die Kraft zum Lieben hast du nicht, ich genauso wenig. Die muss uns gegeben werden, damit wir überhaupt befähigt werden zu lieben. Und deswegen muss von Gott etwas kommen durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir sehen, im Kapitel 5 ist ja eine schöne Abhandlung dessen, was passiert, wenn der Geist Gottes in uns wirkt. Ich will schon mal gucken, Kapitel 5, Vers 22 ist nicht für heute. In 2 Wochen kriegt ihr die Fortsetzung. Paulus beschreibt also in den Kapiteln 3, 1 bis 5, 12, wie wir aus dem Gesetz befreit werden. Und er beschreibt auch die Rechtfertigung aus dem Glauben. Für heute reicht es mal das. In 2 Wochen kommt die Fortsetzung. Amen.